Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 324. Der heutige Titel: Reich gedacht statt arm gespart, Teil Nummer 2. Für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die letzte Woche dabei waren, ihr wisst schon, was kommt. Die Lesung aus meinem neuesten, brandneuen Buch. Brandneu deshalb, weil diese Woche erschienen und so der Verlag, Amazon und sonst wer will auch verfügbar. Reich gedacht statt arm gespart, hör auf dich unter Wert zu verkaufen. Und anlässlich der Erscheinung dieses Buches habe ich mir gedacht, warum nicht zwei Podcast-Folgen mal so gestalten, dass ich einen kleinen Auszug aus dem Buch lese und euch einen Einblick in das Buch gebe. Einerseits, um euch zu unterhalten, klar, gleichzeitig aber natürlich auch total eigennützig. Vielleicht gefällt euch das Buch ja so, dass ihr es gleich postwendend kauft. Wenn das der Fall sein sollte, dann gibt's den Link dazu in den Shownotes. Jetzt aber rein ins Buch zur versprochenen Lesung. Kapitel 2. Vom Unmöglichen zum Undenkbaren zum Möglichen. Ein großes Hindernis auf dem Weg zu höheren Gehältern, Honoraren und Einkommen ist die Tatsache, dass vieles in diesem Bereich einfach unmöglich ist. Oft gibt es Rahmenbedingungen, festgeschriebene Gehaltsstrukturen innerhalb eines Unternehmens oder etwa Honorarordnungen in bestimmten Gewerben, über die man sich nicht so einfach hinwegsetzen kann. Da werden mir viele zustimmen, fürchte ich. So denken viele, die das Gefühl haben, nicht das zu bekommen, was sie wert sind. Die Hindernisse sind dabei allerdings nicht die Gehaltsstrukturen und Regeln, sondern unser Glaube daran, dass diese, wenn schon nicht in Stein gemeißelt, dann doch zumindest in Beton gegossen sind. Nun will ich mich nicht in die lange Reihe der »Alles ist möglich, wenn du nur fest genug daran glaubst« Rufer einreihen. Das stimmt aus meiner Sicht schlichtweg nicht. Vielmehr ist es mir ein Anliegen, die Sichtweise darauf, was unmöglich oder undenkbar ist, zu relativieren oder zumindest ein wenig besser noch ganz ordentlich in Schwanken zu bringen. Was ich in diesem Zusammenhang allerdings sehr wohl unterschreiben würde, ist die Aussage: Alles ist unmöglich, wenn du nur fest genug daran glaubst. Und wo ich voll und ganz dahinter stehen kann, ist der Satz: Wir alle können sehr viel mehr, als wir glauben, mehr, als wir für möglich halten. Wir alle bleiben beständig unter unseren Möglichkeiten und schöpfen das uns zur Verfügung stehende Potenzial nicht annähernd aus. Um nicht zu fatalistisch zu klingen, würde ich mich dazu hinreißen lassen, zuzugestehen, dass es ein paar wenige Exemplare der menschlichen Gattung geben mag, die zumindest in einem oder wenigen Bereichen ihr Potenzial voll ausschöpfen. Diese kennen wir vermutlich alle, weil sich derartiges kaum im Geheimen tun lässt und fast immer ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Doch das tut im Grunde wenig zur Sache und verändert so gut wie nichts an der Tatsache, dass im Großen und Ganzen viel Luft nach oben haben, um es einfach zu sagen. Doch was ist überhaupt unmöglich? Das ist schwer zu sagen, da es unzählige Beispiele dafür gibt, dass wir mit ebenso unzähligen Definitionen dessen, was unmöglich ist, daneben lagen. Wo das Unmögliche endet und das Mögliche beginnt. Kennen Sie Roger Bannister, ohne ihn zu googeln? Wenn Sie sich und mir an dieser Stelle eingestehen müssen, dass Sie das nicht tun, dann ist das nicht weiter schlimm. Ich bin auch erst im Rahmen einer gezielten Recherche für eins meiner Bücher auf ihn gestoßen und ehrlicherweise, ihn nicht zu kennen, reißt keine große Lücke in eine ansonsten gute Allgemeinbildung. Und doch gibt es etwas über ihn zu berichten, das ihn für dieses Buch, dieses Kapitel genauer gesagt, zu einem sehr interessanten Anschauungsobjekt macht, wobei eigentlich nicht ihn, sondern die vielen, die nach ihm kamen. Roger Bannister war Profiathlet, Läufer und hatte sich 1952 zum Ziel gesetzt, die britische Meile, das sind 1609 Meter, in unter 4 Minuten zu laufen und, um es kurz zu machen, er war auch der erste Mensch, der die Meile in unter 4 Minuten lief. Am 6. Mai 1954 vollbrachte er diese Leistung. Ob es eine Meisterleistung war, kommt darauf an, wie man es betrachtet. Jährlich werden in allen möglichen Disziplinen, nicht nur sportlichen, neue Rekorde aufgestellt und bisherige Grenzen über- oder unterschritten. So gesehen war er einer von vielen, die so etwas geschafft haben. Übrigens ist auch dieser historische Rekord über die Meile heute keine große Sache mehr. Aktuell liegt er bei 3 Minuten 43 und 13, aufgestellt am 7. Juli 1999 von Hicham El Werroui, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, und insgesamt 1475 Männer sind die Meile in unter 4 Minuten gelaufen. Warum also erzähle ich dann darüber? Dazu muss man wissen, dass die 4-Minuten-Grenze für die Meile bis zu diesem denkwürdigen Tag nicht nur irgendeine Zeit war. Viele Läufer, auch Bannister, hatten schon oft versucht, diese Marke zu unterbieten und sich dieser auch bis auf 1 oder 2 Sekunden genähert. Möglicherweise auch, weil es um eine runde Zahl ging, eine Vermutung meinerseits, aber auch deshalb, weil sich diese Marke den Angriffen der Läufer so standhaft widersetzte und deshalb als ununterbietbar galt. Man konnte diese britische Meile anscheinend nicht schneller als in 4 Minuten laufen. Das schien ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Doch Topathleten würden diese Bezeichnung nicht verdienen, wenn sie solche Herausforderungen, auch die unmöglichen, nicht in Angriff nehmen würden. Vermutlich ist das eine wesentliche Eigenschaft, die diese von Freizeitsportlern unterscheidet. So auch Roger Bannister. Nelson Mandela wird das Zitat zugeschrieben: Es scheint immer unmöglich, bis es getan ist. Das wirklich Spannende und für die Zwecke dieses Buches sehr Nützliche geschah nicht beim Rekordlauf von Roger Bannister, sondern danach. Nur 6 Wochen, nachdem Bannister den neuen Rekord aufgestellt hatte, wurde dieser von Landy, einem australischen Läufer, um 1,5 Sekunden unterboten. Ein wenig so, als ob durch den Lauf von Bannister der Deckel von einem Topf oder auch der Korken aus einer Flasche genommen worden wäre, blieben in wenigen Wochen und Monaten nach dem Rekordlauf immer mehr Läufer unter der magischen Marke, die heute keine große Bedeutung mehr hat. Was war geschehen? Jetzt könnte man sagen, dass sich Bannister ein Ziel gesetzt hat und konsequent darauf hingearbeitet hatte. Mit körperlichem Training und möglicherweise auch mentaler Vorbereitung konsequent und hartnäckig darauf hingearbeitet hatte. So weit, so gut. Das machen Spitzensportler so. Doch ganz still und heimlich wurde als Folge des Laufes von Bannister ein grundlegender Glaubenssatz: Man kann die Meile nicht unter 4 Minuten laufen, das ist unmöglich, der sich in den Köpfen vieler Läufer festgesetzt hatte, ausradiert. Und siehe da, kaum war dieser Glaubenssatz ausgelöscht, war etwas für viele weitere Athleten möglich, was vorher nicht möglich war, weil die meisten fest daran geglaubt hatten, auch wenn es sich vermutlich nur die wenigsten eingestanden hätten bzw. sich dessen überhaupt bewusst gewesen wären. Die hinderliche Trilogie. Solche Glaubenssätze sind, unabhängig vom Thema, oft in einer Abfolge von 3 Hürden hintereinander folgend angeordnet. Die erste und höchste Hürde heißt: Das geht nicht, was so viel bedeutet wie, dass niemand das je geschafft hat und auch niemand das je schaffen wird. Durch den Lauf von Roger Bannister wurde diese erste Hürde eliminiert. Doch es blieben immer noch 2 weitere. Das heißt aber auch, und das ist die gute Botschaft, dass man diese erste Hürde nicht selbst überwinden muss. Man kann sie, wie bei Bannister, von jemand anderem aus dem Weg räumen lassen, um dann diese nicht mehr existierende Grenze ganz locker zu überschreiten. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass man es geschafft hätte. Schließlich warten noch 2 weitere Hürden, die sich als nicht minder schwierig erweisen können. So würde ich selbst, obwohl ich regelmäßig jogge, von der nächsten riesigen Hürde stehen. Wenn es darum ginge, die Meile in unter 4 Minuten zu laufen. Auf ihr steht in großen, fetten Lettern: Das kannst du nicht. Anders ausgedrückt: Ja, etliche andere, besonders begabte, mit speziellen Fähigkeiten und Erfahrungen ausgestattete Menschen können das, aber ich nicht. Nur weil jemand etwas geschafft hat, heißt das nicht, dass ich das auch kann. Das ist gleichzeitig die Hürde, vor der viele von uns am häufigsten stehen, weil in vielen Bereichen des Lebens die ersten Hürden bereits nicht mehr existieren. Und diese Hürde ist oft keine einfache und scheint uns oft genauso hoch zu sein wie die erste für jene, die vor ihr stehen. Und ist die zweite durch durchdachte Strategien, harte Arbeit, konsequente Umsetzung und manchmal auch einer wohlverdienten Portion Glück überwunden, ist die Freude und Erleichterung aufgrund dieses Erfolgs oft nur von kurzer Dauer. Noch wartet die dritte Hürde, darauf gezwungen zu werden. Auf unserer dritten Hürde ist zu lesen: Du kannst das nicht wieder. Zugegeben, es mag Fälle geben, wo die dritte gleich mit der zweiten pulverisiert wurde, weil die zweite so bravourös gemeistert wurde, dass es keinerlei Zweifel an einer erfolgreichen Wiederholung gibt. Doch öfter als das drängen sich selbst nach dem Bezwingen der zweiten Hürde Zweifel auf die Bühne unseres bewussten Denkens, die Unsicherheit streuen, was die erfolgreiche Wiederholung der Leistung betrifft. Und so kann es auch gut sein, dass man vor dieser dritten Hürde mehr Zeit verbringt als vor der zweiten. Dabei ist das noch nicht einmal das Schlimmste. Während die erste Hürde für alle Zeiten ausgelöscht ist, wenn sie erst einmal überwunden wurde, verhält sich das mit der zweiten Hürde nicht unbedingt genauso. Während wir vor der dritten Hürde warten und uns darauf vorbereiten, diese zu überwinden, kann bei längerer Verweildauer Folgendes Seltsames geschehen. Die zweite Hürde entsteht erneut, wie der Phönix aus der Asche, und das, was überwunden geglaubt war, steht fast wieder so massiv und hoch vor uns wie zuvor. Manchmal kann das sogar so weit gehen, dass wir uns nicht mal mehr sicher sind, diese zweite Hürde überhaupt je überwunden zu haben. Das Gedächtnis ist ein Sieb mit bisweilen sehr großen Löchern und wir sind uns rückblickend bei vielen Dingen nicht mehr so ganz sicher, was tatsächlich war und was nicht. All das habe ich bei Coaching-Klienten und leider auch am eigenen Leib erlebt und bin sehr sicher, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich derlei Erfahrungen gemacht habe. Problem erkannt, Problem noch lange nicht gebannt. Warum dieser kleine Exkurs zum Thema Glaubenssätze? Ich denke, dass es hilfreich ist, zumindest ein wenig mehr Einblick, und mehr ist es auch nicht, um bescheiden zu bleiben, in die verschlungenen und wundersamen Pfade unseres Denkens zu haben. Problem erkannt, Problem gebannt ist leider ein Satz, der auf unser Denken in den meisten Fällen nicht eins zu eins übertragbar ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Immer wieder stehe ich vollkommen hin und weg vor der Erkenntnis, wie seltsam ich ticke und mich in manchen Situationen verhalte, was noch lange nicht heißt, dass ich mich nächstes Mal nicht wieder darüber wundere. Wenngleich so ganz nutzlos ist die Erkenntnis des Problems auch nicht. Zumindest ab und an hilft sie dabei, eine Hürde zumindest ein wenig niedriger und so leichter überwindbar zu machen und in glücklichen Fällen vielleicht sogar diese ganz aus dem Weg zu räumen. Man könnte also sagen, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Hinter diese Aussage würde ich mich definitiv stellen und das sogar mit Begeisterung. Was bedeutet das jetzt für unser Problem, um das es in diesem Buch geht? Die erste Hürde ist in den meisten Fällen leicht zu nehmen, weil viele andere sie bereits vor uns genommen haben. Es gibt Angestellte, die für denselben Job, den sie vielleicht machen, mehr bis deutlich mehr verdienen. Wenn sie selbstständig sind, dann gibt es definitiv Menschen in vermutlich so gut wie allen Branchen, die ein Vielfaches von dem erhalten, was sie auf ihre Rechnungen schreiben, pro Stunde, pro Tag oder auch pro Leistungseinheit. Für vergleichbare Tätigkeiten sind die Unterschiede bei Selbstständigen größer als bei Angestellten. Bisweilen sind die Unterschiede sogar riesig. In einem Bereich, in dem ich tätig bin, Vorträge und Keynotes vor größerem Publikum zu halten, ist das ganz extrem. Ich kenne Kollegen, die mehr als 10.000 Euro bezahlt haben, um auf einer Bühne, zugegeben, es war eine tolle und große, stehen und einen Vortrag halten zu dürfen. Andererseits gibt es aber auch Rednerinnen und Redner, die Zehntausende oder, wenn sie sehr international unterwegs sind, auch Hunderttausende Euro für einen einstündigen Vortrag erhalten. Sind sie das wert? Könnte man kritisch fragen. Ja, sind sie, sonst würden sie das nicht bezahlt bekommen. Doch dazu später noch mehr. Bei Angestellten sind die Differenzen, wie erwähnt, kleiner, was sie aber nicht dazu verleiten soll, zu lange vor der ersten Hürde zu verharren, weil sie glauben, da wäre nicht mehr möglich, was ihr Gehalt betrifft. Also, die erste Hürde ist definitiv genommen. Die zweite beschäftigt uns da meist schon länger. Der oder die kann das bzw. bekommt das, aber ich nicht, weil... Und wenn wir so darüber nachdenken, dann finden wir auch allerlei Gründe. Böse Zungen behaupten auch, es seien Ausreden, warum wir das nicht können. Wir bekommen immer Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen. Oft sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden, doch das liegt nicht an den Antworten. Vielmehr liegt es daran, dass wir uns die falschen Fragen stellen. Wenn wir uns in puncto Bezahlung etwa die Frage stellen, warum bekommt der mehr als ich oder warum bekomme ich nicht so viel, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir die Antworten erhalten, die nicht dazu beitragen, uns stärker und selbstbewusster zu fühlen, was eine wesentliche Grundlage für mehr Einkommen darstellt. Was, wenn wir uns fragen würden, was müsste ich tun, um mehr zu erhalten, oder auch, wie müsste ich denken, um mehr zu erhalten? Die Antworten darauf wären andere und deutlich zielführender. Spannend wäre in diesem Zusammenhang übrigens auch die Frage, welche Fragen müsste ich mir stellen, um mein Einkommen zu steigern? Nur so am Rande angemerkt. Gerade bei Angestellten-Tätigkeiten finde ich das spannend, wie irrational sich Unternehmen in puncto Gehaltserhöhungen verhalten. Wir sind wieder beim Sparen. Einen bestehenden Mitarbeiter, der zugegebenermaßen eine wirklich tolle Leistung erbringt und sehr wertvoll für das Unternehmen ist, nennenswert mehr zu bezahlen, ist oft systembedingt, so heißt es, nicht möglich. Schließlich muss man ja auch die Personalkosten im Auge behalten. Wenn dieser Mitarbeiter dann frustriert das Handtuch wirft und einem anderen Arbeitgeber, der gewillt ist, deutlich mehr zu bezahlen, in die weit geöffneten Arme läuft, muss diese Stelle natürlich nachbesetzt werden. Was dann allerdings interessanterweise passieren kann, ist, dass den Neuen so viel bezahlt wird, wie man seinem Vorgänger niemals zugestanden hätte. Das kann aus der Notlage heraus geschehen, unterhalb dieses Gehalts niemanden zu finden, der diesen Job tatsächlich ausfüllen kann. Plötzlich geht es. Spannend eigentlich. Geld gespart? Wohl kaum, zumal die Kosten, die ein Mitarbeiterwechsel verursacht, so gut wie nie berechnet werden, was besser für das Seelenheil und die erholsame Nachtruhe der Entscheider ist. Das bedeutet auch, ja, es kann sogar gut sein, dass für ein höheres Gehalt der Umweg über einen anderen Arbeitgeber zumindest eine Option sein sollte. Ja, das war wieder ein kurzer Auszug, eine kurze Leseprobe aus meinem brandneuen Buch. Reich gedacht statt arm gespart, hör auf, dich unter Wert zu verkaufen. Wenn's dir gefallen hat, auch jetzt wieder die Anregung, das Buch ist käuflich erhältlich. Es ist bestellbar und so ich weiß, lieferbar, wenngleich ich sagen muss, ich nehme diese Folge ein bisschen vor dem Termin auf, an dem sie ausgestrahlt wird, aber ich gehe davon aus, ist lieferbar. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es freut mich, dass du dabei warst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich von meinem neuen Buch begeistern konnte. Ich merke, das Lesen war echt anstrengend, viel anstrengender nebenbei gesagt als das freie Sprechen eines Podcasts. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.